Gott, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen. So heißt es im 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Heute an diesem grünen Donnerstag treten wir nun ein in das Lebensgeheimnis Jesu. Dieser letzte Abend mit den Seinen, das ist für Jesus der lang ersehnte Höhepunkt seines Lebens. Das ist die Stunde, von der er immer wieder geträumt und von der er sein Leben lang gesprochen hat. Jetzt ist sie gekommen. Er darf endlich das tun, wofür er die Herrlichkeit des Vaters verlassen hat und auf diese Erde gekommen ist. Er darf sich uns Menschen schenken. Und wenn Gott sich uns Menschen schenkt, dann tut er das nicht in einer Art und Weise, wie wir das häufig tun, dass wir sozusagen stets mit angezogener Handbremse immer einen Teil von uns, natürlich einen Teil unserer Zeit, einen Teil unserer Fähigkeiten preisgeben, aber doch aus Sicherheitsgründen immer noch etwas zurückbehalten. Nein, für Jesus geht es jetzt in dieser Stunde darum, sich ganz und gar, sich in seiner ganzen Existenz radikal zu verschenken. Genauso wie der Vater alles, was er hat, dem Sohn gegeben hat und sich an den Sohn verschenkt. Ja, in gleicher Weise will sich Jesus jetzt mit allem, was er ist und was er hat, den Seinen schenken, uns schenken. Und er wählt dabei eine Form, die der Mensch niemals hätte erahnen können. Gott selbst, er wird zur leiblichen Speise. Die eheliche Hingabe oder das Stillen einer Mutter, das bleiben nur sehr blasse Bilder für diese totale Übergabe an den Menschen. Ich möchte Sie einladen, dass wir zu Beginn den Herrn bitten, dass er uns selbst an der Hand nimmt und einführt in dieses Geheimnis. Es geht für uns in dieser Stunde nicht darum, dass wir Zuschauer bleiben, dass wir das von außen betrachten, sondern dass wir jetzt mit den Aposteln Platz nehmen an seinem Tisch, Platz nehmen im Abendmahlsaal. Ja, und dass wir auch das, was geschieht, wirklich mit den Augen des Glaubens betrachten können und erahnen können, was der Herr an jedem Einzelnen von uns tun will. Lasset uns beten. Vater im Himmel, du hast deinen einzig geliebten Sohn auf diese Erde gesandt, dass er sich uns Menschen schenkt und hingibt. Ich möchte dich jetzt um die Gnade bitten, dass wir diese Hingabe des Sohnes Gottes mehr und mehr erahnen und verstehen können. Schenke uns deinen Heiligen Geist, der uns einführt in das Geheimnis der Liebe und der uns erkennen lässt, wie sehr Gott uns liebt und was er für uns tut. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Die Betrachtung über die Einsetzung der Heiligen Eucharistie, sie ist nach dem Johannesevangelium nicht ganz leicht. Nicht umsonst führt ja der Evangelist Johannes Symbol des Adlers. Der Adler als das Tier, das immer über den Dingen schwebt und deshalb eine andere Perspektive hat auf diese Welt, ja, weil er von oben herabschaut. Oder, so könnte man vielleicht auch sagen, der durch die äußeren Ereignisse hindurch auf das geheimnishafte innere Geschehen blickt und es beschreibt. Bei dieser Innenschau kann es manchmal passieren, dass das sichtbare Geschehen ganz zurücktritt und vielleicht sogar vergessen wird. Niemand käme, zumindest als unvorbelastete Person, auf den Gedanken, dass es sich beispielsweise beim Text des Johannesprologs um die Geburtsanzeige eines Kindes handeln könnte. Zwar ist er in seiner Beschreibung dem Geheimnis dieser Geburt vielleicht viel näher als sozusagen der Reporter Lukas, der alles aufschreibt und festhält, was dem Menschen vor Augen steht. Aber die Geburt, sie ging ganz vergessen. Und ähnlich ist es im Fall der Einsetzung der Eucharistie. Auch hier müssen wir besonders auf das innere Geschehen achten, das uns Johannes beschreibt, und dabei das äußere Geschehen, mit dem wir ja vertraut sind, einfach voraussetzen. Lesen wir noch kurz die Beschreibung des äußeren Geschehens in diesem Abendmahlsaal, wie wir sie beispielsweise im 26. Kapitel des Matthäusevangeliums finden. Dort heißt es: Während des Mahls nahm Jesus das Brot und sprach den Lobpreis. Dann brach er das Brot, reichte es den Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Kelch, sprach das Dankgebet und reichte ihn den Jüngern mit den Worten: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Soweit die Beschreibung des äußeren Geschehens, die Beschreibung dessen, was alle Anwesenden haben sehen können. Machen wir uns noch kurz bewusst, in welcher Situation Jesus dieses Mahl mit seinen Jüngern feiert. Die Einsetzung der Eucharistie folgt ja unmittelbar auf die Fußwaschung und somit unmittelbar auf die Beichte der Jünger. Er hat ihnen die Füße gewaschen und jetzt setzt er sich wieder mit ihnen an den Tisch. Gleich so, als sei nichts geschehen. Seine sichtbare Demütigung, dass er seine Kleider abgelegt hat und sich zu Füßen der Jünger hingekniet hat, das ist nun vorbei. Und auch die Jünger sollen durch nichts mehr an das erinnert werden, was vorher war. Schauen Sie, genau so vergibt Gott. Und genau hier begegnen wir dem Beichtgeheimnis. Die Beichte behält damit den Charakter einer Intimität des Einzelnen mit dem Herrn. Sie ist das verschwiegene Geheimnis zwischen dem Sünder und seinem Erlöser. Und jetzt sitzen sie wieder zum Mahl. Die Jünger erwarten das Mahl. Und sie erwarten auch die Sättigung, die jedes Mal beinhaltet. Sie hatten Hunger und sie werden gesättigt. Sie können noch nicht erahnen, dass dieses Gastmahl eine überströmende Gnade ist. Der Herr selbst erwählt diese ganz gewöhnliche Grundform und gießt das Sakrament in diesen Rhythmus von Hunger und Sättigung hinein. In diesem sich tagtäglich mehrfach wiederholenden Rhythmus siedelt er das Sakrament der Eucharistie an. Von jeder Speise wird erwartet, dass sie ihren Zweck erfüllt und den Hunger des Menschen stillt. Und genau das gilt auch für die Eucharistie. Nur, dass bei ihr keine Grenzen der Sättigung anzugeben sind. Man kann nicht genau sagen, wann die Sättigung einer Kommunion anfängt und wann der Hunger nach einer neuen Kommunion einsetzt. Tagtäglich werden wir genährt und wir verzehren denjenigen, der uns nährt. Alle sind bei diesem Mahl zugegen, auch der Verräter. Der reinste Liebende im Jünger Johannes, der zur Seite Jesu Platz genommen hat, bis hin zu Judas, der in seinem Herzen den Plan trägt, Jesus zu verraten und auszuliefern. Und wieder ist es unmöglich zu sagen, wo diese Übergänge beginnen. Wo ist der Reine? Oder wo ist der Würdige? Und wo ist der Unwürdige? Alle sprechen in diesem Mahl: Herr, ich bin nicht würdig. Und so bleibt dieses Mahl immer ein Mahl der Sünder. Der Einzelne ersteht in dieser Gemeinschaft als Unwürdiger unter Unwürdigen, ohne dass jemand einen besonderen Rang beanspruchen könnte. Ich glaube, auch diese Erfahrung können wir Menschen bisweilen machen, dass wir im Grunde unseres Herzens wissen, dass wir nicht würdig sind. Die Jünger, sie sind zwar vom Herrn selbst gereinigt worden und sie haben ihre Unwürdigkeit bekannt, aber dadurch sind wir noch nicht für würdig erklärt. Noch immer liegt in jedem von uns die Möglichkeit, in die alte Sünde zurückzufallen. Ja, und noch immer sind wir auch verbunden mit der Sünde aller. Noch nie hat ein Mensch seine ganze Sünde gebeichtet. Das wissen wir, jede Beichte, sie bleibt summarisch und unvollständig. Der ungesagte Rest, der unbekannte Rest, den wir nicht aussprechen können, an den wir uns schlicht nicht erinnern oder den wir heute noch nicht als Sünde erkennen können, er ist eingeschlossen in diesem Bekenntnis. Herr, ich bin nicht würdig. Vor dieser Gemeinschaft findet sich der Herr. Diese Gemeinschaft, es ist eine Gemeinschaft der Sünder. Und Jesus will diese Gemeinschaft der Sünder nähren. Die eigenartige Gegenwart des Judas und des Liebesjüngers zugleich. Erst diese Spannung zwischen beiden, sie hilft uns zu erahnen, worum es dem Herrn geht. Ja, wir dürfen dankbar dafür sein, dass Judas zugegen war in dieser Stunde, weil wir an ihm in besonderer Weise die bedingungslose Liebe Jesu erkennen können. So wie die Liebe der Eltern zu ihren Kindern durch nichts eingeschränkt werden kann, So lässt sich auch die Liebe Jesu in dieser Stunde durch nichts und niemanden, durch keine Macht der Finsternis und der Bosheit einschränken. Und deshalb erkennen wir an Judas in besonderer Weise, worum es Jesus geht, nämlich sich ganz und gar bedingungslos, das heißt unabhängig von der Reaktion des Menschen, hinzugeben und zu schenken. Im Vers 21 des 13. Kapitels des Johannesevangeliums heißt es dann: Nach diesen Worten war Jesus im Innersten erschüttert und bekräftigte: Amen, Amen, das sage ich euch, einer von euch wird mich verraten. In diesem Augenblick beginnt der Herr von Neuem zu leiden. Und genau an dieser Stelle beginnt die innere Erschütterung Jesu. Es geschieht hier etwas, was der Herr sonst nicht kennt. Niemals hat er bisher auf Erden erlebt, dass er in seinem inneren Wesen als Sohn Gottes erschüttert wird. Was auch immer nach außen hin gefahrvoll und bewegt war, ganz gleich, wie stürmisch das Wasser auf dem See oder das Geschrei der Menge war, bisher konnte Jesus dabei seelenruhig schlafen. Der griechische Originaltext beschreibt hier eine tiefste innere Verwirrtheit und Verzweiflung des Sohnes Gottes. Es ist so wichtig, dass wir jetzt in diesen Stunden den Herrn innerlich begleiten und dass wir versuchen zu erahnen, was in ihm innerlich vorging. Und in dieser Stunde war Jesus im Innersten erschüttert. Die Gefahr besteht für uns einfach immer wieder, dass wir, wenn wir das Geschehen der Passion betrachten, am Äußeren hängen bleiben. Dass wir sozusagen nur auf das schauen, was nach außen hin passiert. Und das sind natürlich die Schläge, die der Herr ertragen und erdulden muss. Da ist die Geißelung oder das Tragen des Kreuzes erschütternd für uns. Ja, aber das ist nur das Äußere. Schauen wir auf diese innere Erschütterung Jesu. Was ist das? Was hat es mit dieser inneren Erschütterung Jesu auf sich? In diesem Augenblick dieser inneren Erschütterung zieht sich wie ein finsterer Schleier zwischen den Herrn und den Vater. Dieser finstere Schleier, der Jesus in diesem Augenblick beginnt, vom Vater zu trennen. Und wenn wir das Leben Jesu betrachten, dann wissen wir, dass das seine Nabelschnur war. Dass er in jedem Augenblick ganz und gar aus dem Vater gelebt hat. Ja, dass er in einer inneren Verbindung zu seinem Vater ruhte. Ganz und gar von dieser Beziehung zum Vater getragen war, die ihn eben ruhig hat schlafen lassen, wenn auch nach außen hin mancher Sturm tobte. Und diese innere Beziehung zum Vater, sie ist gefährdet in diesem Augenblick. Das hängt damit zusammen, dass Jesus jetzt beginnt, die Sünde von uns Menschen auf sich zu nehmen. Die Sünde gegen Gott, sie ist nichts anderes als ein Nein. Der Mensch, wenn er sündigt, er sagt Nein zur Liebe Gottes, zum Plan Gottes und zu den Geboten Gottes. Wenn Jesus nun die Sünde der Menschheit nimmt, dann trägt er dieses Nein nicht weit von sich weg mit Samthandschuhen, dass es ihm nicht hätte schaden können, sondern dann muss er dieses Nein wirklich in der Art und Weise auf sich nehmen, dass auch er dem Vater dieses Nein ins Gesicht sagen muss. Und jetzt erahnen wir vielleicht, woher diese innere Erschütterung kommt. Der Sohn Gottes, der ewig geliebte Sohn des Vaters, der ganz und gar im Willen des Vaters steht, dessen Speise es ist, den Willen des Vaters zu tun, er tritt plötzlich unter die Augen Gottes mit einem Nein gegen seinen Vater. Deshalb wird der Weg zum Kreuz für den Herrn jetzt ein Weg in den Tod. Die Sünde selbst versperrt ihm den Blick auf den Vater. Die Sünde des Menschen, sie steht jetzt zwischen ihm und dem Vater. Und deshalb kann er auch nicht mehr die Heimkehr zum Vater sehen. Er geht in den Tod. Wer mit einem Nein gegen Gott stirbt, dessen Weg führt in den Abgrund, in die Hölle. Und deshalb beginnt für Jesu jetzt wirklich der Weg in den Abgrund, in den Tod. Er ist der Hoffnung beraubt und er findet keinen Trost mehr. Machen wir uns an dieser Stelle ganz deutlich, welche Folge meine Sünde für Gott und in Gott hat. Dass ich das Leben des Sohnes Gottes gefährde, indem ich sündige, weil er dieses Nein aushalten und tragen muss. Hätte der Herr die Sünde früher außerhalb der Passion betrachtet, dann hätte sie ihn vielleicht nicht so tief erschüttert. Aber jetzt, im Licht seiner vollkommenen Liebeshingabe an den Menschen, jetzt erst erblickt er wirklich die Schwere der Schuld, die er zu tragen auf sich genommen hat. Das Einmalige an der Situation ist, dass sich in Jesus Sünde und Sühne aufspalten. Wie kann man das verstehen? Wir wissen, dass Jesus selber nicht gesündigt hat. Der Herr, er hat nicht gesündigt. Und umso mehr ist er bestürzt über die Sühne. Über die vollkommene Sühne, die er als Sündenlose empfindet. Oder vielleicht noch einmal in einem Bild gesprochen, die Liebe, sie lässt uns erst die Schwere der Schuld und der Sünde erkennen. Wenn ich einem Menschen nur sehr entfernt verbunden bin und mir ein Wildfremder versehentlich das Schienbein tritt, dann werde ich das nicht als schwere Schuld empfinden. Wenn mich aber ein Mensch, den ich liebe, dem ich mich geoffenbart habe und der um meine innersten Wunden und Schwächen weiß, wenn mich dieser Mensch verletzt, dann spüre ich unendlichen Schmerz. Jesus ist genau in dieser Haltung der unendlichen Liebe und deshalb empfindet er in dieser Stunde die Sünde so grausam, so lieblos und so schmerzhaft. Bei der Fußwaschung hat der Herr noch unterschieden in rein und unrein. Judas, der Unreine, und seine Jünger als die Reinen. Jetzt aber heißt es nur noch, einer von euch wird mich verraten. Einer euresgleichen. Alle sind hier plötzlich beteiligt, denn es ist der Mensch, der die Sünde in die Welt gebracht hat. Jetzt in dieser Stunde will Jesus seine Jünger hineinnehmen in das Geschehen. Jetzt geht es darum, dass seine Jünger wirklich teilhaben an dem, was sich für ihn innerlich in dieser Stunde vollzieht. Er offenbart ihnen seinen Kummer und sein Leid. ja, damit sie begreifen, wie sehr er die Menschen liebt. Er teilt ihnen von seinem Leiden mit, nicht weil er jammern würde, nein, sondern weil es ihm darum geht, dass sie verstehen und begreifen, was sich für ihn innerlich ereignet. Es geht dem Herrn darum, dass seine Jünger ihn verstehen, dass sie teilhaben an dem, was er jetzt für sie tut. Das Erlösungswerk, es liegt ganz in den Händen Jesu in dieser Stunde. Aber Jesus schenkt sich den Seinen, dass sie ihn verstehen, dass sie teilhaben an dem, was er tut. So wie die gebärende Frau in ihren Wehen vor Schmerzen ruft und diese Schreie nicht Vorwurf sind, sondern den Mann, den Vater des Kindes einladen, an diesem Geheimnis der Liebe teilzuhaben. So sollen seine Jünger jetzt teilhaben an dem, was Jesus tut. Und hiermit sind wir bei der tiefsten Bedeutung dessen, was Kommunion bedeutet. Was es heißt, wenn ich den Leib Jesu empfange, dass ich teilhabe am Leben Jesu, dass ich beginne, ihn zu verstehen, dass ich beginne, seine Schmerzen, seine Leiden und seine Erlösung zu erahnen und mitzutragen. Kommunion mit Jesus bedeutet hineinwachsen in seine Haltung, ihn verstehen, ihm ähnlich werden, indem ich ihn begleite auf diesem Weg in diesen Stunden. Die Jünger, sie blickten sich ratlos an, weil sie nicht wussten, wen er meinte. Die Jünger, sie suchen jetzt den Verräter, den Schuldigen. Irgendeiner muss es ja sein. Die Sünde muss doch greifbar und fassbar sein. Jeder sucht ihn beim anderen. Sie können den Zusammenhang der Sünde noch nicht erkennen. Ja, sie glauben noch, die Sünde isolieren zu können. Sie wissen noch nicht um dieses tiefe Geheimnis im Leib Christi. Leidet ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Noch sehen die Jünger in der eigenen Sünde etwas Privates, etwas Abgeschlossenes, was man alleine mit Gott ausmachen kann. Es wird höchste Zeit für die Eucharistie, die ihre wahre Gemeinschaft herstellt und offenbart, indem sie die Jünger eingliedert in einen einzigen Leib. Denn noch immer meinen sie, ihre Sünde sei übersichtlich, unabhängig von den anderen, und man könne sie alleine in den Griff kriegen. Die anderen gehe sie nichts an und die anderen seien nicht betroffen. Das gibt es für uns Christen nicht. Wer als Christ sündigt und wer im Leib Christi sündigt, der sündigt im Herrn und der sündigt immer im Raum des Leibes und schadet der ganzen Kirche. Deshalb ist Sünde nie etwas Privates. Einer von den Jüngern lag an der Seite Jesu. Es war der, den Jesus liebte. Hier spüren wir eine eigenartige Ungleichzeitigkeit. Während die einen noch ganz damit beschäftigt sind, den Verräter zu suchen, oder ihre Sünden zu zählen, ruht der Liebesjünger an der Brust Jesu. Er weiß in diesem Moment nur das eine und das fühlt seine ganze Seele. Der Herr liebt ihn und er lässt sich vom Herrn lieben. Wieder können wir sehen, dass die Sünde keine Macht hat, die Liebe Gottes zu behindern oder einzuschränken. Es ist fast so, als hätte der Evangelist Johannes bei diesem Ruhen an der Brust des Herrn es gar nicht mehr nötig, sich um das andere zu kümmern. Jesus spricht zwar von einem Verräter, doch er ruht an der Seite des Herrn. Ja, und man hat fast den Eindruck, dass dieser Liebesjünger es auch nicht mehr nötig hat, von der Einsetzung der Eucharistie zu berichten, so wie es die anderen Evangelisten tun. Denn er hat sie ja bereits in seinem Inhalt begriffen. Die Liebe des Herrn, sie ist für ihn so real, dass das sakramentale Zeichen ganz in dieser Liebe aufgeht. Johannes lebt aus dieser tiefsten und innigsten Einheit mit dem Herrn. Aus dieser Intimität, aus dem Ruhen an seiner Brust. Als würde er selber auf das Sakrament der Eucharistie verzichten, auf diese sakramentale Vereinigung, weil er den inneren Gehalt dieses Sakramentes bereits verstanden hat. So wie gute Freunde es nicht mehr nötig haben, sich zu beschenken, weil diese äußeren Zeichen ihrer Liebe längst eingeholt und überholt sind durch die innere Verbindung, in der sie leben. Das ist der Ort der geistigen Kommunion. Ich kann dem Herrn innerlich so nahe sein und dann gewissermaßen das Sakrament nicht mehr benötigen. Doch es geht hier nicht um eine Missachtung oder um eine Auflösung des Sakramentalen, denn auch Johannes wird den Leib Jesu essen und den Kelch trinken. Aber die Frucht des Mahles, die besitzt er schon vor dem Genuss. Eine andere Frage wirft sich auf in dieser Situation. Wie kann der Herr in dieser äußersten inneren Erschütterung, wo er eben noch vom Verräter spricht, wie kann er in diesem Augenblick diese leibliche Nähe zum Liebesjünger gewähren? Und ich glaube, wir berühren hier eine Grundthematik der Eucharistie. Leibliche Nähe und Hingabe. Es ist wichtig, dass wir beide Aspekte verstehen und miteinander verbinden. Warum ist das für uns Menschen so wichtig? Weil wir als Menschen Wesen sind aus Fleisch und Geist. Wir sind eine Mischung, die einzigartig ist in der Schöpfung. Kein anderes Wesen besitzt eine Seele und einen Leib zugleich. Deshalb empfangen wir dieses einmalige Sakrament der Eucharistie, das uns genau in diesen beiden Dimensionen begegnen will. Dazu müssen wir uns bewusst machen, dass diese sonderbare Verbindung und Mischung, ein Wesen aus Leib und Seele zu sein, keineswegs ein Nachteil ist, wie wir es wahrscheinlich oft empfinden werden. Geht es uns nicht allen so, dass wir sagen, ja, wie gerne wären wir ein schöner Engel? Ohne diesen Leib, ohne diese Sorgen und Probleme, die aus dem Leibhaften kommen, wie leicht wäre das Leben, wenn uns der Leib nicht immer wieder auf diese Erde und in die Realitäten der Welt zurückziehen würde? Die Sünde des Fleisches, sie hätte uns niemals erreichen können Und stets sind wir doch irgendwie immer auf der Flucht und bemühen uns, den Leib, na, wenn nicht loszuwerden, dann doch wenigstens zu beherrschen und in den Griff zu bekommen. Ja, wir versuchen alles, um diesen uns einengenden, endlichen und mangelhaften Leib zu regieren und ganz zum Geist zu werden. Dabei übersehen wir, dass Gott uns Menschen gerade als diese Geschöpfe in der Einheit von Leib und Geist geschaffen, gewollt und einen ganz besonderen Stellung in seiner Schöpfung eingeräumt hat. Sehr gut bezeichnet er, als sehr gut bezeichnet er den Menschen. Er ist hochzufrieden mit ihm. Und nur vom Menschen, von diesem Mischwesen, sagt er, dass er Abbild Gottes sein kann. Das ist ein Ausdruck, den er für keinen Engel angewandt hat. Es muss also einen tieferen Sinn haben, dass wir Wesen sind aus Leib und Seele. Papst Benedikt hat in seiner Enzyklika Deus Caritas Est darauf hingewiesen, dass auch die Liebe gekennzeichnet ist von diesen beiden Dimensionen. Er unterscheidet zum einen in die geistige Liebe, die im Griechischen mit dem Ausdruck Agape bezeichnet wird, die göttlich und rein ist, die selbstlos ist, absteigend und schenkend. Und er spricht von der anderen Dimension der Liebe, von der körperlichen Liebe, dem Eros im Griechischen. Ja, sie ist einnehmend, verlangend, aufsteigend. Und unser heiliger Vater, er schreibt dann in dieser Enzyklika, dass die vollkommene Liebe nicht darin bestünde, eine dieser beiden Dimensionen zu absolutieren, sondern vollkommene Liebe besteht darin, diese beiden Dimensionen der Liebe, die geistige und die körperliche, miteinander zu vereinen und zu verbinden. Vollkommene Liebe bedeutet zu lieben mit dem Geist und mit dem Leib. Und wenn Gott vollkommene Liebe ist, dann muss es uns nicht überraschen, dass er selber in sich die Sehnsucht trug, von Anfang an einen Leib annehmen zu wollen, Mensch zu werden wie wir. Und gerade im Sakrament der Eucharistie spüren wir diese Dynamik der Liebe Gottes, die den Menschen nicht nur mit Worten umfangen will und die ihm sagen will, wie sehr sie den Menschen liebt und ihn gewinnen will, nein, sondern gerade in diesem Sakrament spüren wir, dass Gott hier noch einen Schritt weiter geht, indem diese innere Haltung der Liebe jetzt konkret wird, indem sie Fleisch annimmt. Fußwaschung und Eucharistie, sie bezeichnen beide gemeinsam betrachtet die vollkommene Liebe. In der Fußwaschung wird die Verdemütigung, die Hingabe Jesu an seine Jünger deutlich. Die Haltung sozusagen, mit der Jesus jetzt im Abendmahlsaal ist. Ich bin bereit, euch die Füße zu waschen. Ich bin bereit, mich für euch zum Sklaven zu machen, mich für euch ganz und gar hinzugeben. Das ist die Haltung, die innere Haltung Jesu. Und sie wird jetzt konkret und real, indem diese Haltung sich darin ausdrückt, dass er sichtbar vollzieht, was er innerlich empfindet. Hier bin ich für euch. Jetzt werde ich für euch zur Nahrung, zum sichtbaren Brot. Jetzt wird diese innere Haltung sozusagen manifest in dem Stück Brot, das ich euch gebe. Hier, nehmt mich, esst mich. Es ist nicht nur Geschwätz und nicht nur Wort, sondern es ist sozusagen der Beweis und der äußere Ausdruck für diese innere Haltung. Kehren wir zurück an diese Stelle, an der der Liebesjünger an der Seite Jesu ruht. Petrus, ebenfalls im Abendmahlsaal versammelt, er nickt ihm zu. Es heißt im Vers 24, Simon Petrus nickte ihm zu, er solle fragen, von wem Jesus spreche. Also Petrus hat verstanden, wo der Liebesjünger jetzt steht. Er hat verstanden, dass der Liebesjünger wirklich am Herzen Jesu ruht. Die Liebe ist es, die in der Kirche alles vermittelt. Alles, was die Kirche vom Herrn erbittet, alles, was das Amt, in dem Fall Petrus, vom Herrn erbittet, es muss über die Liebe gehen. Ja, selbst das Offiziellste, sei es eine Versammlung, ein Konzil, wird durch die Liebe vermittelt. Das Sakrament, die äußere Form, ist dabei der Rahmen für das intimste Gespräch der Liebenden. Der Leib, er garantiert diesen innersten Austausch. Hier begegnen wir diesen beiden Dimensionen, der leibhaftigen Begegnung und dieser inneren Einheit der Herzen. Da lehnt sich dieser zurück an die Brust Jesu und fragte ihn, Herr, wer ist es? Darin besteht das wahre Gebet der Kirche. Ja, hier kann man beten lernen, dass man sich liebend zum Herrn hinneigt. Der Katholik erbetet weder stehend noch sitzend, sondern genau in dieser Haltung, innerlich zum Herrn hingeneigt. Er darf es tun, weil wir an der Brust Jesu ruhen. Es ist reine Bewegung der Zärtlichkeit. Er hat ein Nest im Herzen des Herrn. Der Platz des Betenden, es ist der Platz des Liebesjüngers. Die Teilnahme an dieser Liebe gewährt der Empfang der Eucharistie. Die anderen Jünger, sie haben den Johannes vor Augen und sie sehen sozusagen, was der Empfang der Kommunion bedeutet und bewirkt, diesen Platz einnehmen zu können. An dieser Stelle erleben wir das erste Mal ein direktes Gespräch Jesu mit seinem Jünger, ein Gespräch der liebenden Herzen. Jesus antwortet, der ist es, dem ich den Bissen Brot, den ich eintauche, geben werde. Dann tauchte er das Brot ein, nahm es und gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Es ist ein Gespräch zwischen Johannes und Jesus. Und auf die Frage der Liebe antwortet Jesus, in der Klarheit der Liebe. Absolute Klarheit und Reinheit. In diesem Augenblick stehen sich gegenüber die reinste Liebe und die Hingabe Jesu neben der abgründigsten Sünde. Wenn wir diese Stelle, die wir betrachtet haben, noch einmal zurückverfolgen und nur den Text lesen, dann werden wir sehen, dass es eigentlich nur um die Auslieferung geht und immer um diesen Judas kreist. Um uns deutlich zu machen, wie sich eben diese reinste Liebe nicht einschränken lässt von der abgründigsten Sünde. Warum stehen sich diese beiden Dinge immer wieder so im Angesichte gegenüber? Weil sie sich sehr ähneln. Ja, weil sie sich äußerlich gleichen. Denken wir wieder an die Art und Weise, wie Judas den Herrn verraten wird, mit einem Kuss. Denken wir daran, dass Judas die Kommunion, den Leib Jesu selbst empfangen hat, dass er den Herrn in sich trägt und dass er ihn so innerlich schon ausgeliefert hat, bevor er den äußeren Leib Jesu den Soldaten übergibt. Hier wird vor allem deutlich, dass die Eucharistie der Beginn der Passion ist. Jesus stirbt in diesem Augenblick. Das Sterben Jesu beginnt mit der Eucharistie, damit, dass er sich nicht nur denen anvertraut, von denen er weiß, dass sie ihn liebend und achtend aufnehmen werden, sondern dass er sich schon in diesem Augenblick dem Sünder, dem Verräter ausliefert. Eucharistie ist immer das Sterben für die Sünder, für die Bösen und für die Verräter. In dem Augenblick, in dem Jesus sich in die Hände seiner Jünger, ja sich in die Hände der Menschen begibt, beginnt sein Sterben. Und alles, was jetzt in den folgenden Tagen kommt, die Auslieferung, der Weg zum Kreuz, die Kreuzigung und sein Sterben am Kreuz, es ist Folge des Geschehens im Abendmahlsaal. Das Eigentliche vollzieht sich hier. Betrachten wir noch, was es für den Jünger heißt, den Herrn leibhaftig zu empfangen. Wenn Jesus sich leibhaftig uns Menschen anvertraut, dann schenkt er uns den Leib, den ihn Maria gegeben hat. Hier verstehen wir auch, warum Maria in diesen Stunden dem Herrn so nahe sein muss und so nahe ist. Denn der Leib, den er verschenken kann, es ist ja immer nur der Leib, den er von seiner Mutter geschenkt bekam. Aber weil er sich nicht nur in seinem Leib, sondern mit seinem ganzen Wesen seinen Jüngern anvertraut, verschenkt er uns all das, was er selber von seinem Vater, von Gott, dem ewigen Vater, geschenkt bekam. Wenn ich als Mensch den Leib Jesu empfange, dann empfange ich all das, als der Herr selbst von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Ja, dann trete ich gewissermaßen ein in diesen Blick der Liebe, der das Leben Jesu begleitet hat. Alle Liebe, mit der der Vater den Sohn betrachtet hat, sie fällt jetzt auf mich. Der ewige Vater, er schaut auf mich ebenso wie auf seinen Sohn. Und deshalb ist Eucharistie immer auch Danksagung. Es ist die Danksagung an den Vater, dass er es zulässt, dass sich der Sohn weiter verschenkt. Dass er es zulässt, dass sich der Sohn entäußert und die Liebe, die ihm galt, ganz auf uns überträgt. Wir begegnen im Empfang der heiligen Eucharistie dieser Haltung des absoluten Sich-Verschenkens, ohne Rücksicht auf sich selbst und ohne Beachtung der Reaktion des Menschen. Ich trete ein in diesen Blick der Liebe Gottes. Ich empfange den Herrn und ich werde eins mit ihm. Bitten wir den Herrn, dass er uns jetzt bereitet für das, was wir an diesen heiligen Tagen wieder begehen. Bitten wir ihn, dass er uns vor allem die Gnade schenkt, innerlich ihn zu empfangen. Lasset uns beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns rufst, in diesen Stunden mit dir den Abendmahlsaal zu betreten. Und wir danken dir, dass wir dir in dieser Haltung der sich hingebenden Liebe begegnen dürfen. Danke, Herr, dass du nichts zurückhältst, dass du nicht auf mich schaust, sondern dass es dir einzig und allein darum geht, uns Menschen zu lieben. Ich bitte dich um die Gnade des reinen Herzens. Auch wenn ich nicht würdig bin, schenk mir die Gnade, dich so aufzunehmen, wie Maria dich einst empfangen und aufgenommen hat. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.